Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Leadersbox. Heute habe ich den Dirk aus Köln zu Gast, der mit mir über seine Odyssee zu seinen berechtigten Ansprüchen bei Versicherungen und Sozialversicherungsträgern sprechen wird. Hallo Dirk.
Hallo Markus.
Erzähl uns doch kurz, was dir passiert ist.
Ja, mir ist passiert, dass ich Ende Mai 2020 ungefähr noch, also es war noch so gerade so, kurz nach dem ersten harten Lockdown, Corona-Lockdown, hatte ich einen schweren Verkehrsunfall. Mir wurde die Vorfahrt genommen und ich war auf dem Roller unterwegs und bin also einem PKW in die Seite rein, relativ ungebremst mit 70 km/h, bin ihm durch die Tür geflogen und habe mir so ziemlich alles gebrochen, was man sich brechen kann. Außer dem Schädel. Ich hatte zum Glück, ich hatte einen Helm auf. Aber Unterkiefer zum Beispiel war total Matsche auch. Und
Drum machen ja. Wir mit Dirk auch nur Podcast und kein Video. Ne, Scherz beiseite. Entschuldigung, ich muss auch mal wieder einen Witz machen. Dirk kennt meinen Humor, da darf ich das.
Ja. Eigentlich sehe ich ja auch relativ wieder gut hergestellt aus. So.
Das stimmt.
was im Übrigen auch ein Problem ist, tatsächlich, weil man, wenn man irgendwie in einem Geschäft oder ist und man hilft jemandem nicht, ja, dann wird man schon manchmal ziemlich schräg angeguckt, weil man ja eigentlich für einen fitten, normalen Typen gehalten wird, der eigentlich einer älteren Dame gerne mal was oben aus dem Regal holen kann, was ich aber nicht kann, ja. Also das ist, aber das sind alles Sachen, die sind wirklich nebensächlich. Ich war da irgendwie 10 Wochen auf der Intensivstation hatte alle möglichen Komplikationen, habe mir Vergiftungen da noch eingefangen, alle möglichen Krankenhauskeime, die es so gibt. Hab seitdem eine schwere Niereninsuffizienz, bin unter ständiger Beobachtung eines Nierenfacharztes, mache ständig Physiotherapie und so weiter, habe wieder anfangen müssen zu laufen, also das Laufen zu lernen. Das Ganze zieht sich jetzt seit 2 Jahren. Ich hatte gerade eben vor 2 Wochen erst wieder eine Operation. Also damit bin ich eigentlich ständig beschäftigt, weil immer irgendwelche Folgeschäden noch auftreten. Und parallel dazu musste ich dann relativ früh auch schon anfangen, mich halt um dieses ganze behördliche Gedöns zu kümmern. Also es ging damit los, dass ich aus dem Krankenhaus heraus mich um einen Reha-Platz kümmern musste. Und das war schon relativ kompliziert. Aber das war wirklich nur der Anfang von diesem ganzen Scheiß, um das mal ganz deutlich zu sagen. Also was ich auch jetzt direkt am Anfang sagen kann, wenn ich nicht eine vollberufstätige Frau hätte, dann wüsste ich überhaupt nicht, wie man das hinkriegen sollte. Also alleinstehend. Und in meinem Fall muss man noch dazu sagen, ich bin noch nicht irgendwie angestellt, sondern ich war als Solo-selbstständiger Autor unterwegs. Das verkompliziert die ganze Geschichte nochmal deutlich. So. Ja. Man bekommt irgendwie nach 7 Wochen bekommt man Krankengeld ausgezahlt. Das geht relativ automatisch von der Krankenkasse. Und alles andere, da muss man sich dann so nach und nach drum kümmern. Also ich habe dann irgendwie überlegt und mir fiel ein, ach ja, Mensch, ich habe ja eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung irgendwann mal abgeschlossen. Was ich immer für den größten Irrsinn gehalten habe, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das irgendwie vor 20 Jahren ungefähr abgeschlossen im Rahmen einer Lebensversicherung. Da war das irgendwie so als Teil mit so drangehängt, bei der Presseversorgung und habe aber gedacht, also bei einem Autor, was, also bis die mal irgendwie das anerkennen, dass man als Autor nicht mehr arbeiten kann, das wird nicht, also das wird niemals passieren. So, also das war so mein Vorurteil, was ich gegenüber dieser Versicherung hatte, aber ich habe sie einmal abgeschlossen und dann lief sie halt und das war wirklich ein ganz großes Glück, weil diese Berufsunfähigkeitsversicherung, als ich da Bescheid gegeben habe, dass ich also und meine Arztberichte dahin geschickt hatte, da dauerte das 5 Wochen und ohne großes Hin und Her haben die das akzeptiert und haben dann rückwirkend eben ja, bezahlen die halt monatlich da was aus dieser Versicherung heraus. Also das,
und die staatlichen das, Stellen?
Bei der staatlichen Stelle sieht es ein bisschen anders aus. Nämlich so, dass ich im Mai letzten Jahres, also 2021, als ich gemerkt habe, also ich hatte dann so mehrere Versuche unternommen, nochmal wieder Aufträge anzunehmen und musste dann immer wieder was absagen, weil wieder irgendwelche Komplikationen stattfanden und ich wieder ins Krankenhaus musste. Und das ist tödlich für einen Autor. Also irgendwann fragen sie dann halt nicht mehr. Ne? Ja, habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich jetzt einfach in den sauren Apfel beißen und muss mal gucken, ob ich nicht mich als ja, irgendwie voll erwerbsgemindert irgendwie. Ich mache das jetzt zwar schon sehr lange, aber ich kann mich immer noch nicht mit diesen Begriffen aus. Also Antrag auf volle Erwerbsminderungsrente oder sowas habe ich gestellt. Das war also, wie gesagt, im Mai 21. Und da habe ich dann sehr lange nichts von gehört. Wobei die mich damals schon darauf, also hingewiesen haben, dass es wahrscheinlich 5 bis 6 Monate dauern würde, bis sie meinen Antrag bearbeitet hätten. Gut, habe ich gedacht, kann ich mich darauf einstellen. Und wie gesagt, also mein Glücksfall ist halt, ich bin verheiratet, hab noch eine voll verdienende Frau. Und also das, da war jetzt nicht der große finanzielle Druck, zumal eben diese Berufsunfähigkeitsversicherung erstaunlicherweise sehr schnell gezahlt hat. Insofern konnte ich das also ertragen. So, dann habe ich aber nach 7, 8 Monaten mal nachgefragt bei der Rentenversicherung. Und achso, und bei der egal, das erzähle ich gleich. Also ich habe dann nach 7, 8 Monaten nachgefragt und die sagten dann, ja, sie bräuchten irgendwie noch Gutachten. Ich habe gesagt, gut, was wollen sie denn für Gutachten haben? So, dann dauerte das wieder mehrere Wochen, bis sie mir einen Gutachtertermin tatsächlich dann zugeschickt haben. Ich musste dann zu einem Arzt für Orthopädie, war das, glaube ich, der erste. Und der hat mich dann ja vermessen, der hat geguckt, welche Gelenke funktionieren wie kann ich meine Hand bewegen, wie kann ich meine Schultern bewegen und so weiter, das ganze Gedöns. Und dann gab es noch einen Gutachtertermin beim Facharzt für Inneres, weil denen das mit dem Orthopädie-Gutachter noch nicht gereicht hat. Und ich hatte denen auch noch angeboten, dass ich denen das Gutachten, das orthopädische Gutachten zukommen lasse, was ich schon machen musste, um einen Schwerbehindertenausweis zu bekommen. Also ich hatte irgendwie vorher auch oder zwischendurch auch schon so einen Antrag gestellt auf Schwerbehindertenausweis bei der Stadt. Und die wollten auch ein Gutachten. Da war ich also schon mal bei einem orthopädischen Gutachten. Hat die Rentenversicherung gesagt, ja, das ist toll, dass sie schon so ein Gutachten gemacht haben und dass es auch gerade erst 2, 3 Wochen her ist. Aber wir möchten unser ganz eigenes haben. Und das wird auch ganz, ganz anders und viel, viel besser. Gut. bin ich dahin und der hatte natürlich genau das Gleiche gemacht, wie ich eben 2-3 Wochen vorher schon mal gemacht hatte bei einem anderen Arzt. Dann hatten die diese Gutachten, hat es wieder 1-2 Monate gedauert und dann kam der Ablehnungsbescheid. Jetzt gar nicht weiter näher groß begründet, sondern da stand dann einfach nur drin, dass aus diesen Gutachten und aus den Unterlagen, die sie jetzt von mir haben, hervorgeht, dass ich vollumfänglich Teil des Arbeitsmarktes bin, sein kann und das auch mehr als 6 Stunden am Tag. Also eigentlich könnte ich alles machen, weiterhin. Und ich bin ein vollständiges
Mitglied. Ich könnte mir dir irgendwie so einen Bau auch gut vorstellen, so mit deiner körperlichen Verfassung gerade.
Ja.
So ein bisschen.
Zum Beispiel, ja. Also
Straßenbau.
Ja, Straßenbau oder Regaleinräumer im Supermarkt wäre auch eine super Sache für mich. Nee, also tatsächlich haben die dann irgendwie, da stand noch irgendwie sowas, also das eben so harte körperliche Arbeiten und über Kopf arbeiten. Das könnte man bei mir ausschließen. So, aber ansonsten könnte ich halt irgendwie, ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, was sie sich vorstellen, aber soweit ich das dann herausgefunden habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es war wohl früher so, dass man, wenn man diesen Antrag gestellt hat, es allein darum ging, ob man seinen früheren Beruf weiter ausüben kann. Und ich glaube, und wenn ich das richtig recherchiert habe, war es wohl 2004, dass die rot-grüne Regierung damals das in der Weise geändert hat, dass man nur noch allgemein für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen kann. Also es geht nicht mehr darum, dass du zurück in deinen alten, früheren Beruf kannst, sondern die können sagen...
Du kannst auch Nachtportier sein quasi.
Bitte?
Du kannst auch Nachtportier irgendwo sein oder
Partner. Genau. Genau sowas.
Ja. Gratuliere.
Ja. Ja, also sowas, was ich als Student gemacht habe, um Geld zu verdienen, so nebenbei. Nachtwache in der Süßwarenfabrik habe ich zum Beispiel mal gemacht. Das könnte ich also machen. Ne? So. Ja. Was die alles nicht... also meines Erachtens nicht beachtet haben, ist halt, dass die sowohl die ganze psychische Seite bei mir wie auch Sachen wie chronisches Fatigue-Syndrom, was bei mir diagnostiziert.
Was für ein Syndrom?
Ein chronisches Fatigue-Syndrom. Also es äußert sich so, mein normaler Tag sieht im Prinzip sieht so aus, dass ich morgens aufstehe, mich fertig mache für den Tag, eventuell was einkaufe, was koche mittags und dann bin ich aber fertig. Also dann lege ich mich hin und schlafe 3 Stunden. So für normal. Normal so von 2 bis 5 bin ich halt weg vom Fenster. Da bin ich auch. Also kann ich. Natürlich, wenn irgendwas ansteht und so, dann mache ich das, klar. Aber ich bin dann eigentlich zu nichts zu gebrauchen. So. Und das sind. Ich habe das nicht so richtig verstanden, aber das hängt zum einen mit den dauerhaften Schmerzen zusammen, die ich in meinen Arm hatte, bis zur Operation vor 2 Wochen. Aber eben auch durch dieses Polytrauma und die und dieses Polytrauma, was im Prinzip erstmal auf das Körperliche hinzielt, eben Poly, also viele Schädigungen auf einmal, die sich eben auch auf meine Psyche auswirken und das wiederum spielt da wohl auch mit eine Rolle bei diesem chronischen Fatigue-Syndrom. So. Dann gibt es noch Sachen, die ich bisher noch gar nicht angegangen bin, weil einfach viel zu viele Baustellen gleichzeitig sind. Also ich habe zum Beispiel auch auf beiden Ohren 40% Hörverlust, was auch wohl auf die Medikation irgendwie zurückzuführen ist. Was auch bei dem Rentenbescheid überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und diese Dinge habe ich jetzt alle aufgezählt in meinem Widerruf an die Rentenversicherung. Das habe ich jetzt ungefähr vor einem Monat gemacht. Und ja, da warte ich jetzt auf die nächste Antwort dann seitens der Rentenversicherung.
Und wie fühlst du dich dabei so? Was macht es? Macht es was mit dir? Dieses in der Luft hängen, oder?
Ja, also es ist so, dass ich im letzten Jahr 2021 quasi mit Beginn, als ich meinen Antrag auf Rente gestellt habe, habe ich auch eine Psychotherapie begonnen. Und weil man einfach man ist irgendwie so ausgebrannt, weil diese ganze Gesundheitsgeschichte schon sehr, also man muss da schon sehr kämpfen, ne? Also das weiß er selber, also da steckt wahnsinnig viel Energie drin. Und wenn du dann alle 3 Tage irgendwie einen Brief bekommst von deiner Krankenversicherung, die nicht versteht, dass du ein Unfallopfer bist, sondern irgendwie sich ständig querstellt mit allem, dann kommt die Rentenversicherung, dann kommt die Stadt, die irgendwas wegen deines Schwerbehindertenausweises, dann, ja, das muss man ständig zum Arzt, dann muss man ständig zur Physiotherapie. Das ist alles so kräftezehrend, dass man dann irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man morgens irgendwie wach wird und eigentlich nur noch liegen bleiben möchte. Und das ist dann so ein Zeitpunkt.
Das kenne ich gut.
Ja, das ist dann so ein Zeitpunkt, wo man sich dann wirklich mal jemanden suchen sollte, um mit dem darüber zu reden. Und bei mir ging das Gott sei Dank dann relativ schnell, als ich mich dann entschieden hatte, psychotherapeutische Hilfe anzunehmen. Da wartet man gerne auch ein halbes Jahr drauf, auf einen Platz, auf einen freien Platz im Moment. Bei mir ging das relativ schnell, was auch daran liegt, dass meine Frau ungefähr so ein Dreivierteljahr vorher sich auch schon in psychotherapeutische Behandlung begeben hat, weil durch diese ganze Geschichte auch sie ziemlich den Boden unter den Füßen verloren hat. Einfach so ein Verlust von sich, so ein totaler Verlust von Sicherheitsgefühl da war. Ne? Also man glaubt so, dass irgendwie alles, also ja, man hat einfach null Vertrauen mehr in nichts. So. Deswegen hat sie sich da auch schon, aber das sind alles so Dinge, die spielen übrigens überhaupt keine Rolle bei meinem persönlichen Fall. Ne? Also ich muss ja auch zusehen, dass ich von meinem Unfallgegner, da gab es ja dann auch noch zwischendurch einen Zivilprozess, da muss man dann als Zeuge aussagen.
Strafprozess auch, oder?
Oder Strafprozess. Ich, ja, wie gesagt, meine Begrifflichkeiten gehen immer so ein bisschen durcheinander. Strafprozess, genau. Also Strafprozess kommt als erstes, richtig. Der war so ungefähr ein Jahr nach dem Unfall. Aber da spielen solche.
Du quasi in der Erinnerung ja durch den ganzen Schmarrn wieder durch, oder?
Genau, das, ich hatte zum Beispiel, ich hatte tatsächlich an dem Tag dieser Verhandlung ein ganz krasses Flashback. Also da war ich, saß ich im Flur und habe gewartet auf meine Aussage und hatte dann auf einmal wieder sondern sehr klare Bilder davon, was so, ich sage jetzt mal, 10 Sekunden nach dem Aufprall oder vielleicht von mir aus auch 5 Sekunden nach dem Aufprall, also mir fehlt sozusagen eine halbe Sekunde vor dem Aufprall. Und dann so die 10 Sekunden, wie ich in dieses Auto reinfliege und da wieder rausrutsche und so, das fehlt mir alles, aber am Tag dieses Prozesses da, da hatte ich dann auf einmal wieder diese klaren Bilder, wie ich auf der Straße lag und wie Leute zu mir gerannt kamen und mir geholfen haben, mich ruhig auf mich eingeredet haben und so. Und das war dann alles irgendwie wieder da. Das wiederholt sich dann auch eigentlich jedes Mal, wenn man wieder zu irgendeinem neuen Facharzt geht oder wenn man eben zu einem dieser Gutachter geht, muss man ja jedes Mal wieder seine Geschichte erzählen. Ja? So, dadurch kommt es immer wieder hoch. Und ich hatte also diese Psychotherapie dann eigentlich schon wieder beendet, aber dadurch, dass eben durch dieses Wiederkehren durch die Rentenversicherung und dass sie mich von einem Gutachter zum nächsten schicken. Also ich habe noch 4 Gutachtertermine vor mir übrigens für diese Rentenversicherung. 2 hatte ich jetzt und 4 habe ich noch. Und dadurch, dass es halt immer wieder und du musst es immer wieder erzählen und du kommst allein schon Krankenhäuser zu sehen, ist kein Spaß für niemanden eigentlich, aber wenn man halt so viel Zeit da verbracht hat, dann ist es noch weniger Spaß. Und das ist so, also im Moment bin ich wieder kurz davor, wieder meine Therapeutin aufzusuchen und die Therapie wieder fortzusetzen. So, weil das einfach sehr angreifend ist. So. Und was parallel dazu läuft, hatte ich ja gerade schon kurz mal so angerissen, ist eben diese, das ist dann diese Zivilgeschichte, ne? Sehe ich das richtig? Also was Schadenersatz und
Schmerzensgeld ist zivil.
Genau, also das läuft eben auch schon die ganze Zeit parallel. Und da ist es natürlich auch wieder so, dass die Versicherung des Unfallverursachers jetzt nicht mit besonders großem Enthusiasmus dabei ist, Schaden zu begleichen. So. Und auch da kommen alle möglichen Gutachten noch auf mich zu. Auch da hatte ich schon Gutachten. Und da muss man sagen, ist auch, da kommt dann noch zu den gesundheitlichen Geschichten, kommt noch hinzu, dass also diese Versicherung verlangt, dass ich als freier Autor, um eben herauszufinden, was da an Schadenersatz und so weiter und Verdienstausfall, was sie da zahlen, müssen sie also meine Geschäftsunterlagen der letzten 5 Jahre haben. Das geht an ein Sachverständigenbüro. Und die entscheiden dann und sollen irgendwie bewerten, was ich denn wahrscheinlich verdient hätte in den letzten 2 Jahren. Und was ich in Zukunft bis zu meinem Rentenalter verdient hätte. So. Also im Prinzip, man muss sich ständig ausziehen und man muss sich ständig rechtfertigen als Opfer. Ja? Also nicht als Verursacher. Der Verursacher, der hat eine Geldstrafe, 100 Tagessätze à 40 Euro bekommen und ist fein raus und fährt durch die Gegend und macht sich keinen Kopf. Also der musste noch nicht mal, der hat keinen Punkt bekommen, der hat seinen Führerschein nicht mal einen Monat abgeben müssen, nichts, gar nichts. Ja? 4.000 Euro, zack, Feierabend. Da war die Geschichte für ihn erledigt. Und ich bin also jetzt seit 2 Jahren dabei, mich ständig zu rechtfertigen, was ich alles nicht kann, muss alles wieder darlegen. Und die Versicherung ist offensichtlich also gewillt für diesen Sachverständigen, der meine ganzen Bilanzen jetzt prüft, obwohl sie schon meine Steuererklärungen hatten, obwohl sie die Steuerbescheide von meinem Finanzamt hatten. Das alles hat denen nicht gereicht, weil ich ja Autor bin und ich könnte ja hauptsächlich für Bühnenkünstler gearbeitet haben. Und das hätte bedeutet, dass ich in diesen Corona-Jahren ja sowieso keinen Umsatz gemacht hätte. So gehen die daran.
Da drehst du mir ja die Zehennägel drauf bei so einer Argumentation. Das ist ja zynisch vom Feinsten.
Ja, so, ja, aber sowas muss man sich tatsächlich durchlesen. Also das kommt da. So, ja, also wenn dem so gewesen wäre, ich sag jetzt mal zu 95% fürs Fernsehen gearbeitet.
Dass du jetzt bei Amazon einen Baseballschläger bestellst und mal rüber gehst.
Ja, das.
Wenn es ginge, natürlich nur.
Ja. Ja, ja, genau. Ich muss ja meine Arme noch schonen. Also, sonst. Ja, das ist schwierig. Also was ich an der Geschichte immer weniger verstehe, ist, also so ein Sachverständigenbüro ist nicht günstig. Das wird sich jetzt ein paar Wochen damit beschäftigen. Die ganzen ärztlichen Gutachten gibt es auch nicht umsonst. Also ich gehe mal davon aus, dass sie locker einen fünfstelligen Betrag für diese ganzen Gutachter ausgeben, ja. Und dann, ja, also um das positiv zu formulieren, ich habe das neulich meinem Anwalt, nachdem ich mal wieder einen Gutachtertermin hatte, habe ich meinem Anwalt darüber berichtet und so und habe ihm geschrieben, also er möge sich doch bitte bei nächster Gelegenheit bei der Versicherung bedanken für die Chance, dass mich ganz, ganz viele Ärzte mal begutachten und endlich mal alles auf den Tisch kommt. Und im Übrigen würde ich es sehr schätzen, dass die Versicherung für mich bereit ist, so viel Geld in Gutachter zu investieren, dass ich daraus nur schließen kann, dass die Schaden- und Schmerzensgeldsumme exorbitant hoch sein müssen. Also es muss ja irgendwie in der Relation stehen, sonst würden sie es ja nicht machen. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ein Anwalt sich, also das wirst du besser wissen, der wird wohl kaum diesen Sarkasmus oder diese Ironie in sein offizielles Schreiben reinpacken, aber so habe ich mich gefühlt. Ja, so ist es. Also die private Versicherung, innerhalb von 5 Wochen reibungslos, alles super. Zahlt monatlich meine Berufsunfähigkeitsgeschichte und Rentenversicherung stellt sich quer. Wobei ich jetzt auch gehört habe von allen möglichen Leuten, mit denen ich bisher gesprochen habe und viele Leute, die auch eine ähnliche Geschichte hatten, die alle sagen, durch die Bank, die Rentenversicherung lehnt immer erstmal ab. Wo ich mich dann frage, wenn die das immer machen, was ist das für ein Geschäftsprinzip? Also das ist eine staatliche Stelle, die muss ich doch, also.
Das Geschäftsprinzip, darf ich mal mutmaßen dazu? Die sind ja wahrscheinlich so überfordert, finanziell die überalternde Gesellschaft zu bezahlen, dass die an jeder Stelle Geld einsparen müssen, wenn es Jüngere trifft.
Ja. Ja, ja.
So, liebe Grauen Panther, ihr braucht uns nicht schreiben. Es war nur eine Vermutung.
Ja, also so ist es. Ich hatte das Glück, dass ich an einen Freund bei der Rentenversicherung, ich sage jetzt mal ganz, also bei einer zentralen Stelle der Rentenversicherung habe, der mir überhaupt bei diesem Antrag geholfen hat. Dieser Antrag alleine war schon 60 Seiten lang. Also wenn ich den alleine hätte ausfüllen müssen, hätte ich schon Wochen gebraucht. So, also ich hatte wirklich das Glück, ich hatte jemanden in der Behörde sitzen, der mit mir am Computer online den Antrag durchgegangen ist. Dieses Glück hat ja nun auch nicht jeder, ja. Also wahrscheinlich sogar die allerwenigsten. Und insofern hatte ich zumindest schon mal sozusagen das Glück, keinen Formfehler gemacht zu haben. Ne? Also da konnten sie mir schon mal nicht ans Bein pinkeln. Weil ich glaube, also das wäre so ein Ding oder ist wahrscheinlich so ein Ding, wo sie wahrscheinlich auch noch mal bei dem einen oder anderen ein paar Wochen rausholen, indem sie erstmal sagen, ja, sie haben hier das Nebenblatt R27F noch nicht ausgefüllt und beigelegt. Machen Sie das doch bitte auch noch und so.
Wie bei also Asterix. Da, kennen Sie das, bei Asterix, wie sie in das Behördenhaus, das Haus des Wahnsinnigen produziert.
Ja.
Da müssen sie dann so ein Haus rein und 1000 Anträge füllen, so, so ungefähr.
Ja, ja. Also ich hatte manchmal, zwischendurch habe ich mich so ein bisschen
Vorsorge wäre schwer geworden, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Ohne private Vorsorge wäre es schwer geworden.
Ja, total. Also ohne diese Berufsunfähigkeitsversicherung stünde ich jetzt nackt da. Ganz einfach, weil das Krankengeld wird halt auch, ich sage jetzt mal, nur 18 Monate gezahlt. Und dann ist einfach Schluss. Egal, ob man dann arbeitsfähig ist oder immer noch arbeitsunfähig, so wie ich. Also ich bin ja immer noch arbeitsunfähig geschrieben. Aber ich bekomme seitdem die 18 Monate rum sind, einfach kein Krankengeld mehr. Da ist dann Feierabend. So.
Bei mir war es nach 6 Monaten weg.
Aha. Wie kommt das?
Weil, dass sie gesagt haben, wer so lange krank ist, der ist berufsunfähig.
Ja.
Das wurde dann, und dann musste ich zum ersten Gutachter, der mich angeguckt hat und gesagt, das wird nichts mehr mit Ihnen.
Ja.
Gute Besserung.
Es wird nichts mehr mit Ihnen, gute Besserung ist auch gut. Ja. Ja, komisch. Also bei mir hat das niemand gesagt. Also bei mir hat die Rentenversicherung nicht sich irgendwie gemeldet und gesagt, hören Sie mal, Sie sind jetzt seit 2 Jahren krankgeschrieben. Wollen Sie nicht in Rente gehen? Fände ich nett.
Dann kriegst du auch eine Ende.
Nee, also irgendwie wahrscheinlich, das muss ich auch, also wahrscheinlich hätte ich da sogar noch zum Arbeitsamt gehen müssen. Also es ist jetzt tatsächlich irgendwie so, dass wenn das Krankengeld ausläuft, hätte ich eigentlich zum Arbeitsamt gehen müssen, um mich arbeitslos zu melden. Und dann mit den Krankenscheinen dann da immer einmal monatlich antanzen, damit ich noch irgendwie Geld bekomme und versichert bin. So. Also im Moment ist es so, ich bezahle meine Versicherungsbeiträge weiter, aber sozusagen auf eigene Rechnung, weil ich überhaupt gar keinen Bock habe, jetzt noch eine Behörde damit reinzuziehen. Also ich müsste jetzt wirklich noch zum Arbeitsamt gehen und müsste da auch noch 300.000 Formulare ausfüllen, mutmaßlich, damit es alles einwandfrei ist. Aber ich, da bin ich schon, also das geht einfach, das würde ich nicht mehr packen. Also da bin ich, da bezahle ich lieber meine Krankenversicherungsbeiträge jetzt im Moment erstmal selber. So.
Willkommen.
Also so, ja, so sind die. Ne? Also hat man so das Gefühl, die wollen einen austrocknen lassen, so bis man irgendwann halt einfach aufgibt.
Aber du lässt die natürlich nicht unterkriegen, so wie ich das jetzt gerade verstehe und höre und sehe.
Nein, also klar. Also ich bleib dann natürlich dran, weil ich eben das Glück habe, dass ich so weit vernetzt bin, dass ich entweder zum Beispiel dich mal oder ich habe noch einen sehr guten Freund in Berlin, der Richter ist und dann eben, wie gesagt, den Typen in der Rentenversicherung, der mir geholfen hat. Was mir total geholfen hat, war, dass ich mit dem Dekan der Uniklinik Tennis spiele, also die Uniklinik, in die ich eingeliefert wurde. Das war auch wirklich ein ganz großes Glück, weil in dem Moment, als er das wusste, dass ich da auf der Intensivstation liege, hatte ich, obwohl ich Kostenpatient bin, also wirklich nur die allerfeinsten Fachärzte an meinem Bett stehen, dass ich also die Abteilung da schon gewundert hat, was ich denn wohl für ein mega prominenter Mensch sein müsse, dass also diese Koryphäen da sich die Klinke bei mir in die Hand geben. Also bei allem Unglück sozusagen hatte ich eine ganze Menge Glück, wegen Vernetzung, weil ich finanziell das aushalten kann, 2-3 Jahre. Dadurch, dass ich eben diese private Versicherung auch noch hatte. Und deswegen habe ich Geduld und werde es aussitzen und kann mir immer nur wieder sagen, irgendwann werden sie Entscheidungen treffen müssen. Irgendwann werden sie mich auszahlen müssen. Irgendwann wird ein Riesenbatzen Schmerzensgeld auf mich zukommen und Schadenersatz. Und ja, dadurch lässt sich das so einigermaßen aushalten. Das Schwierige ist wirklich dieses ständige Konfrontiertwerden mit dem Unfall. Ja. Am Anfang fand ich es noch lustig, ja. Also da hatte ich, ich weiß nicht, kennst du kennst sicherlich diesen Sketch von Didi Hallervorden, wo er ich glaube, er spielt so ein Butler und er telefoniert mit einem Grafen oder so. Und er muss also diesem Grafen irgendwie erzählen, oder er ruft ihn an, um ihm zu sagen, dass irgendwas mit der Kuh Elsa ist.
Ach ja, den kenne ich.
Ja? So, also irgendwie ihre Kuh Elsa, ich muss Ihnen sagen, ihre Kuh Elsa ist verstorben. So geht es los. Und das steigert sich dann immer weiter, bis hinterher klar ist, also das ganze Gehöft ist niedergebrannt und also die komplette Existenzgrundlage dieses Grafen ist im Prinzip im Eimer. So nach und nach bringt er das so scheibchenweise immer raus. So. Aber eigentlich wollte er nur sagen, dass eben seine Kuh Erna oder so verstorben
Elsa.
Ist.
Elsa.
Ja, genau. Die Kuh Elsa. So. Und genau so lief es jedes Mal, wenn ich zu irgendeinem neuen Facharzt gekommen bin. Dann musste ich halt immer meine ganzen Unterlagen da abgeben. Also die ganzen Krankenhausberichte, die es so gab. Und dann fing der immer erstmal an zu lesen. Ne? Also dann guckte er so durch und alle Rippen gebrochen. Und der Unterkiefer, dreimal Unterkiefer gebrochen. Da haben sie auch noch Schrauben drin, ja, okay. Ach, und dann haben sie sich auch noch so eine Candida-Sepsis zugezogen. Und den halben Darm mussten sie ihn auch noch entnehmen. Ja, hatten sie eine Vergiftung, ja. Ja, haben sie ja, chronische Nieren und so, ne, und das ist immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann haben sie ihn, und dann mussten sie ihn auch noch einen Lungenlappen entfernen und. Und so kam ich mir dann vor, wie in diesem Sketch. Und irgendwie da, also es gab dann so zwei, drei Ärzte, die haben dann zwischendurch, haben sie mich gefragt, also sie nehmen das ja doch irgendwie relativ locker, also weil die halt mein Grinsen im Gesicht gesehen haben, während ich das berichtet habe, weil vor meinem inneren Auge ging immer dieser Didi Hallervorden-Sketch. Lief da so ab. So von der kleinen Katastrophe, ja, ich hatte einen Unfall mit dem Roller bis hin zu, ja gut, ich war halt dreimal tot, so. Und bin aber wieder ins Leben zurückgekommen, so. Naja, aber irgendwie so nach einem Dutzend Mal wird es dann halt dann doch irgendwie anstrengend und psychisch irgendwie auch belastend einfach so. Ne? Ja, und also ich kann das wirklich mir kaum vorstellen, wie jemand, der psychisch nicht so stabil ist, der ich sage jetzt mal, nicht in einer absolut top gesunden Beziehung lebt.
Finanziell
und ich sag mal, ein finanzielles Polster hat. Ich kann mir das kaum vorstellen, wie jemand das aushält und nicht einfach irgendwann sagt, wisst ihr was, leckt mich alle am Arsch, ich verzichte auf alles, Hauptsache, ich bin dieses Thema los. Und genau darauf ist mein Verdacht, zielt diese ganze Geschichte ab. Dieses ständige Hinhalten. Ja. Ja, also da. Und also auch aus diesem Grund heraus und weil ich nicht davon ausgehe, dass ich meinen alten Beruf jemals wieder so richtig einsteigen kann. Weil ich zum Beispiel, ich kann eine Stunde bis zwei, so ungefähr, kann ich ganz gut sitzen, aber dann muss ich wieder aufstehen, weil ich starke Steißschmerzen noch habe. Das ist alles auch noch Sachen.
Vielleicht spendierte die Versicherung ein Stehschreibpult.
Ja, genau. Und ein Spracherkennungsprogramm wäre auch noch gut.
Zum Beispiel.
Ja, ja. Ja, also auf jeden Fall habe ich mir überlegt, wenn die ganze Chose mal durch ist und ich mich nicht mehr mit irgendwelchen Behörden oder Versicherungen rumschlagen muss, es gibt ja sowas wie den Weißen Ring, ne, die so sich um Opfer von Verbrechen kümmern.
Unfallopferring.
Und das, ja genau, dass ich irgendwie mir einen Kopf mal darüber mache, ob man sowas anbieten kann, Hilfe anbieten kann für Leute wie mich, die unschuldig durch einen Unfall in so eine Situation geraten sind. Dass man denen Hilfe bietet in Form von einem Netzwerk an Anwälten zum Beispiel.
Ärzten.
Gutachter. Gutachter. Dass man und so eine Art Leitfaden auch hat, das, was man Leuten an die Hand geben kann, die sie abhaken können, ne? Also wo sie einfach von oben nach unten einfach genau wissen, da und dort müssen sie sich melden, das und das muss man einfach machen und beachten. Wie meldet man sich bei der Rentenversicherung? Was muss man da beachten? Womit muss man rechnen? Psychologische Betreuung, dass man da auch vielleicht ein Netzwerk von Leuten anbieten kann, dass sich Leute, die ähnliche Probleme haben, sich dann eben an so eine Stelle wenden können oder an einen Verein, eine Interessensgemeinschaft, die denen dann sozusagen da helfen können. Also das wäre so eine
Idee.
Ja, also das ist eine Geschichte, die, da denke ich tatsächlich jetzt ungefähr seit einem Jahr drüber nach. Aber auch dafür habe ich im Moment einfach noch keine Zeit, um das wirklich ernsthaft anzugehen. So, ne? Also ich muss jetzt einfach erstmal selber zusehen, dass ich durch die ganze Scheiße durchkomme. Dann tief Luft hole und dann mal gucke, gibt es sowas vielleicht sogar schon?
Also wenn du dich dazu entschließt, bringe ich dir mein Netzwerk von früher als Anwalt gerne mit ein.
Ja, siehste. Also ich glaube schon tatsächlich, weil wie gesagt, ich habe ja das Privileg, dass ich selber schon eigentlich ganz gut auch vernetzt bin, dass ich das so als Anfang schon mal nehme, als Basis, um da irgendwie sowas aufzuziehen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Mal sehen. Ich hoffe, dass ich dann die Energie dazu habe und so. Und ich glaube, wenn man sieht, dass es ja doch eine Geschichte ist, die Leuten tagtäglich passieren, dann und es da eben keine Anlaufstelle für die solche Leute gibt, ich finde es sehr wichtig. Also ich hoffe, dass ich die Energie habe und da vielleicht irgendwie es in Gang setzen kann. Das wäre toll. Mal schauen. Schauen wir mal.
So, dann fasse ich das mal zusammen. Das Wichtige ist, sichert euch privat ab. Verlasst euch nicht nur auf staatliche Stellen, sichert euch privat ab.
Ja.
Baut euch ein Netzwerk auf und passt auf, wann Dirk seinen Verein gegründet hat und werdet sofort Mitglied. Nein, Scherz beiseite. Bereitet euch, nehmt, Unfälle können immer passieren, also zieht es in euer Kalkül mit ein, um nicht am Ende mit leeren Händen dazustehen.
Ja, das.
Also ich habe für meinen Teil früher auch nicht dran gedacht, dass sowas passieren kann, was mir passiert ist. Ja. Habe aber in einem lichten Moment tatsächlich auch ein paar Versicherungen abgeschlossen, die dann geholfen haben.
Deswegen, ja, also da muss ich sagen, das ist also ganz, ganz, also wirklich, da bin ich total geläutert. weil bis zu dem Unfall habe ich mich selber immer darüber lustig gemacht, dass ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe. Und seitdem ich mich da gemeldet habe, und ich war wirklich super vorsichtig und dachte, naja, komm, ich melde mich da mal, aber wer weiß, was passiert. Aber da habe ich wirklich null Erwartungen gehabt. Und die haben sich als Erste, lief das und einwandfrei, muss man sagen. Also wirklich kann ich nur zu raten, kostet ganz wenig und kann wirklich super wertvoll sein. So. Und ganz wichtig.
Vielen Dank, Dirk, dass du so offen gesprochen hast und ja. Auskunft gegeben hast. Vielen Dank dafür.
Und ganz wichtig auch noch, kleinen Moment, wenn ich das noch sagen darf, das wirst du auch bestätigen können. Ganz wichtig, dass man sich mit seinem Partner gut stellt.
Ja. Also Seitensprünge bitte nicht vorm Urlaub, vorm Unfall. Das wäre doof.
Ja, also ganz wichtig, wirklich. Da gibt es auch Geschichten, dass in solchen extremen Situationen eben Partnerschaften da dran zerbrechen. Weil das extrem belastend ist für alle Beteiligten. Also immer gut stellen mit dem Partner. Immer gut stellen.
Aber nicht nur, weil man Angst hat vom Unfall, sondern wahrscheinlich hat es euer Partner auch verdient, eure Partnerin.
Ja, gut, ja. Das kann man nur nebenbei auch noch, ja. Nein, also ist schon klar. Also neben allen anderen weiteren Vorteilen, die eine gesunde Partnerschaft hat, ist das eben ein Vorteil für den Fall eines Schicksalsschlags, nenne ich es jetzt mal. Ja, so sieht's aus.
Nochmal vielen Dank.
Ja, sehr gerne.